Hallo, wir sind Wolfgang und Yvonne und wir haben gleich Ludmilla und Roland zu Besuch. Wir haben die eingeladen für ein Interview fürs JetzTV und wir haben uns ein paar Fragen sind uns eingefallen und wir sind gespannt auf die Antworten. Dann viel Spaß beim Gucken gleich.
Jawohl.
Hallo, wir haben heute zum Interview Ludmilla und Roland da und wir freuen uns sehr, Fragen stellen zu können und wir haben uns gedacht, wir fangen ein bisschen mit Stille an und ja. Gucken wir mal, was kommt. Ja, ich merke, dass die Stille einlädt, immer tiefer zu sinken. Aber wir haben ja uns ja ein paar Fragen aufgedacht, die wir stellen möchten. Und also, ihr seid spirituelle Lehrer in Berlin, Schöneberg, ne? Und ich glaube auch Veranstalter vom Erleuchtungskongress in Berlin, auch zweimal im Jahr. Und ich glaube auch Online-Kongresse gibt ihr, glaube ich, auch, ne? Und ja, also meine erste Frage wäre eigentlich, ob ihr einer bestimmten Tradition angehört oder ob ihr an einer Meisterlinie steht, was ihr antworten kann.
Das müssten wir sicherlich auch individuell beantworten. Wir zusammen als Ludmilla und Roland treten im Grunde auf ohne Tradition, weil unser gesamtes Wissen, sage ich mal, wenn man das so nennen kann, beruht auf unseren eigenen Erfahrungen, die wir auf unserem Weg gemacht haben. Unsere Wege waren sehr unterschiedlich, sehr konträr verlaufend und ja, im Zusammenschluss dieser beiden Wege haben wir ein sehr umfangreiches, ja, sage ich mal, eine umfangreiche Möglichkeit, auf die verschiedenen Wege auch zu blicken und sie alle integrieren zu können. Also eine bestimmte Tradition haben wir da nicht. Wir versuchen sogar im Grunde dieses westliche Hiersein, also die Erleuchtung im Grunde in dieser Kultur tatsächlich zu betrachten und zu leben und auch zu schauen, ja, was gibt es hier aus unserem Verständnis von Sein heraus zu tun oder nicht zu tun.
Also der Weg mündet in die Erleuchtung, bestenfalls, oder? Also, wie kann man das sagen? Also, du hast eben von einem Weg gesprochen, den ihr anbietet von zwei Seiten, wenn ich das richtig verstehe, also, oder?
Unsere
Zusammengetragen.
Wege, Rolands Weg war sehr verschieden von dem Weg, den ich gegangen bin. Und ich kann das vielleicht kurz sagen. Roland, eher der Mensch, der die kleinen Schritte gegangen ist zur Erleuchtung. Und bei mir war es eher ein plötzliches Erwachen, was plötzlich geschehen ist. Wobei man da sehr viel zu sagen kann. Zu den Wegen an sich und was für Bedingungen da waren oder nicht. Also da gibt es ja, das ist sehr bunt und sehr vielfältig.
Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, wie ein Prozess abläuft. Also, das ist wahrscheinlich individuell verschieden, wenn ich das richtig verstehe. Kann man sagen, dass das ein Sterbeprozess ist?
Also der Weg ist sehr individuell. Das ist tatsächlich etwas, was wir sehen, höchst individuell, sodass wir auch sagen, es ist ganz gut, da keinem Konzept zu folgen, sondern wirklich sich auf sich selbst zu beziehen und dem eigenen Sein als allererstes einmal ein Okay zu geben und zu sagen, die Realität, die ich jetzt erfahre, ist meine Realität. Und von da aus kann ich schauen, wie gehe ich jetzt weiter, ne? Also, ja.
Und ist es wichtig, dass man vorher ein erfülltes Leben hatte, also dass man schon alles in Anführungsstrichen hatte, oder was macht die Erfüllung aus?
Das ist schwierig zu beantworten. In unserer Erfahrung ist es sicherlich so, dass ein erfülltes Leben erleichternd ist, ein dauerhaftes Erwachen, wenn das geschieht, wenn dieses Eintauchen in das, was du wirklich bist, geschieht und du hast ein erfülltes Leben vorher gelebt, ohne viele dramatische, sage ich mal, Prägungen und so, dann ist dieses Erfülltsein eine Erleichterung, dieses Erwachtsein stabil aufrechtzuerhalten. Das ist so. Wenn du dahingegen eher ein, sag ich mal, schwierigeres Leben hast mit leidvollen Erfahrungen, die vielleicht noch nicht aufgearbeitet sind oder so, und du machst dann eine Erwachenserfahrung, das ist ja möglich. Erwachen kann ja immer jetzt geschehen, ne? Aber wenn da in dir noch sehr viele Altlasten, sage ich mal, sind, dann sind die, die dich immer wieder zurückholen aus diesem erwachten Sein. Die holen dich ganz automatisch wieder zurück, weil es kann ja nicht zurückbleiben vor dem einen Sein.
Also die Themen springen von unten dann hoch, oder wie kann man das sagen?
Ja, es ist so, dass du letztendlich all deine Unwissenheit ja nach außen projizierst, beziehungsweise die Unwissenheit in dir erzeugt Manifestationen. Das heißt, alles, was du selbst über dich nicht weißt, letztendlich erscheint im Außen als Spiegel für dich, um letztendlich auch wieder dran zu erwachen und das zu sehen. Und wenn du also da so Dinge hast, dann wirst du sie dir immer manifestieren, um einfach dir selbst auch die Chance zu geben, es zu sehen. Also das ist auch gar nichts zu bewerten, dass man das jetzt als negativ bewerten müsste. Dieses Wiedereinschlafen wird das oft genannt, ne? Jemand macht eine Erwachenserfahrung und ist dann vielleicht erstmal da so drin und ist sehr froh und erleichtert, glückselig und sagt dann, oh, es kommt mir, geht mir wieder abhanden und ich schlafe wieder ein. Aber das hat seinen Nutzen, ne? Das ist schon so, dass wir uns das selbst auch so inszenieren, um die Dinge, die wir noch nicht über uns wissen, aber auch zu integrieren. Weil wie gesagt, es kann nicht zurückbleiben. Ne?
Kann man denn wissen, dass jetzt Aufwachen passiert ist und das bleibt? Oder ist das nicht so?
Ja, auf jeden Fall. Die Erfahrung des Aufwachens ist so deutlich, dass derjenige, der das erlebt, das auch weiß. Umso mehr fällt es ihm natürlich auf, wenn er dann wieder einschläft. Und umso mehr wird die Suche dann auch verstärkt, was kann ich tun, um nicht nur wieder aufzuwachen, sondern um auch dauerhaft erwacht zu bleiben.
Es gibt ja auch die Auffassung, dass wenn einmal Aufwachen passiert ist, dann ist es irreversibel. Was sagt ihr denn?
Das Glück widerfährt in der Tat dem einen oder anderen Menschen, aber das sind aus unserer Erfahrung wenige. Das mag an unserer westlichen Kultur liegen. Dass wir einfach so nach außen gerichtet sind und unsere Wahrnehmung, unsere Aufmerksamkeit so gewohnt ist, nach außen zu gehen, dass das relativ selten passiert, unserer Erfahrung. Aber es passiert Menschen. Ein paar Glücklichen geschieht es, dass sie einfach erwachen und das war's. Und die haben dann auch damit keine Probleme mehr.
Es gibt ja auch dieses Phänomen, was wir gerade angesprochen haben oder du angesprochen hattest, das Aufwachen passiert und da ist jemand, der oder die noch nicht viel an sich gearbeitet hat. Würdet ihr sagen, dass es gut ist, erst einmal, wenn also Leute zu euch kommen, Sucher zu euch kommen, wo er feststellt, der hat ein schwach ausgeprägtes Ego, erst einmal dieses Ego zu stärken, um dann perspektivisch dann erst sozusagen in Richtung Aufwachen, Fragen zu stellen und so weiter. Was würdet ihr dazu sagen können? Wow.
Ja, die Erfahrung ist, dass eine gewisse Ich-Stärke, wir nennen das Ich-Stärke, ne? Dass das gut ist, wenn die da ist. Also wenn jemand vielleicht durch wirklich schwere Traumatisierung gar nicht in diese Lage gekommen ist, sich ein Ich aufzubauen erstmal, ne? Eine gesunde Entität, sage ich mal, auf die sich derjenige beziehen kann, dann ist es aus unserer Sicht und Erfahrung wichtig, dass er das erstmal aufbaut. Dass er erstmal hier sein kann und erstmal steht. Ja? Mhm. Und weil dann, wenn dann eine Erwachenserfahrung geschieht, das auch auf einen Grund fällt, sage ich mal, was stabil sein kann. Mhm. Andererseits kann nämlich auch so ein Erwachen sehr erschütternd sein für jemanden, der das nicht auf einem stabilen Grund hat, von Ich-Stärke. Mhm.
Würdest du dann sagen, weil genau das passieren kann, dass dann auch Wachen passiert, aber das ist nicht stabil, dass es wichtig ist, wenn jemand aufwacht, dass er oder sie weiter betreut wird, weiter zu dem Lehrer geht, um eben diese Stabilisierung gewinnen zu können? Mhm. Wäre das sinnvoll, ja. Euren Meinung nach?
Das ist sicherlich sinnvoll. Es ist auf jeden Fall gut, wenn derjenige um die Prozesse weiß, ne, wenn er weiß, was da geschehen kann und auch weiß, wenn dann bestimmte Dinge in ihm auftauchen, wohin er sich wenden kann und wie er damit umzugehen hat. Das ist hilfreich. Und es ist auch unserer Ansicht nach eine Verantwortung des jeweiligen Lehrers, sage ich mal, dass er die Leute nicht so wegschickt, sondern denen natürlich auch dieses Wissen zur Verfügung stellt. Also zumindest, ne, dass es sowas gibt. Oder dann auch weitergeleitet an andere Lehrer, die sich damit auskennen oder so. Das kann man ja alles machen, aber dass man die Leute nicht so entlässt, einfach so. Ne? Das ist schon sinnvoll. Ich finde, das gehört mit dazu, zur Verantwortung.
Möchtest du weitermachen?
Na, wobei, da möchte ich noch was zu sagen.
Ja?
Wobei diese Gnade des Erwachens ja erstmal gut ist. Mhm. Wenn Menschen Jahre und Jahrzehnte lang nach dem Erwachen suchen, und es nicht finden. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht einen Menschen, der in seiner Persönlichkeit noch nicht so gestärkt und gefestigt ist und der erwacht. Vielleicht auch ohne, dass er überhaupt jemals was davon gehört hat. Das tritt ja auch tatsächlich öfters auf. Und dann kann das natürlich zu einigen Irrungen und Wirrungen führen, weil jegliche Begrifflichkeit oder jeglicher Rahmen, um sich das zu erklären, fehlt. Es kann sein, dass Menschen jahrelang durchs Leben rennen in diesem erwachten Zustand und tatsächlich Probleme haben. Und mit der Familie Ärger bekommen, mit den Arbeitskollegen in Unverständnis reinlaufen. Und es tatsächlich eine Zeit lang braucht, bis sie für sich selbst ein Gefühl dafür kriegen, was ist hier eigentlich passiert. Weil das Erwachen ja doch ein so dramatischer Schritt ist, der alles bisher Angenommene und Vorgestellte vom Tisch wischt, dass man eventuell eine Zeit lang dafür braucht. Und je nachdem, was ich jetzt da für einen Umgang habe und in was für einer Tradition, du hattest Tradition vorhin angesprochen, stehe, fällt das leichter oder nicht so leicht. Wenn jetzt natürlich ein Mönch, der in einer jahrtausendalte Tradition steht, erwachte, dann sind da ja genügend Lehrer um ihn rum und fortgeschrittene Schüler, die das alles komplett auffangen können. Die komplett sagen können, ja, das ist jetzt die Erfahrung, es ist die und richte dich nicht auf, beachte das gar nicht weiter, einfach weiter meditieren, weiter mal. Wenn aber eine Hausfrau beim Einkaufen gehen, im türkischen Supermarkt auf einmal erwacht, ja, das kann sein, dass die sprachlos ist, die beiden Tüten, ihr die Tüten aus der Hand fallen und sie nicht mehr weiß, wie sie nach Hause kommt.
Darf ich gleich eine Frage? Also,
das ist ja, hängt ja ganz individuell vom Menschen ab. Aber erstmal ist es ja eine riesige Gnade, erwachen zu dürfen.
Ja, die Frage, die sich mir stellt, ist, gerade wenn wir jetzt bei diesem Thema bleiben, da ist die Hausfrau, die dann im Supermarkt aufwacht. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann denn diese Person überhaupt sicher sein, dass Aufwachen passiert ist? Das ist ja, glaube ich, für mich jedenfalls eine Frage. Wenn also jemand sich mit dem Thema nicht beschäftigt, kann es nicht sein, dass jemand, der so ein bisschen sich mit dem Thema beschäftigt, glaubt, jetzt bin ich aufgewacht, weil er oder sie so einen Sprung gemacht hat, aber es hat eigentlich mit dem wirklichen Aufwachen wenig zu tun.
Das
Was
wäre
kann man
mal,
dazu sagen?
Ja, das wäre nochmal ein anderer Fall, dass du dich mit diesem Thema beschäftigst, bestimmte spirituelle Gipfelerfahrungen machst und in Unkenntnis der Sachlage jetzt vielleicht diese Gipfelerfahrung erhöhst oder überhöhst und denkst, da ich mir das nicht erklären kann, könnte das ja auch sein, dass ich erwacht bin. Mhm. Sowas kann natürlich auch passieren. Mhm. Aber das entsteht ja letztendlich auch aus der Unwissenheit. Das eigentliche Erwachen ist so radikal, dass nichts von dem, was vorher vermeintlich da war im Wissen, noch Hand und Fuß hat, noch irgendeine Art von Bestand hat. Was ja auch die Deutlichkeit des Erwachens hervorhebt oder ausmacht, dass jeglicher Glauben, der vorher da war, jegliches Wissen aus Büchern, aus Erzählungen, was vorher da war, vollständig weggefegt wird. Und das reine Sein als einziger Maßstab noch da ist für das, was Wirklichkeit ist. Mhm. Und diese Erfahrung muss natürlich teilweise vom System, von dem, was man selber ist, als Mensch, als Körper, als Herz, als Geist, als Verstand, transformiert werden. Das muss ja erstmal umfasst werden. Das muss ja im Erleben auch erstmal integriert werden. Und da kann es auch Ruckeleien geben, wo vielleicht ein Außenstehender denkt, der hat sich schon ganz schön verändert. Was passiert mit dem? Mhm. Ja? Aber ein Kennzeichen ist immer, man selbst kommt damit gut klar. Mhm. Ja, also wenn jetzt Traumata da sind, dann kann diese Situation entstehen, dass ich das Gefühl habe, damit komme ich selbst nicht klar. Ich gehe mal irgendwo hin, wo ich Hilfe bekomme. Aber Erwachen ist immer die Situation, egal ob es jetzt kurzfristig ist oder nur für eine gewisse Zeit oder auch langfristig, dauerhaft, du kommst damit klar. Mhm. Das ist ganz entscheidend. Du weißt, es ist jetzt was geschehen, was unwiderrückbar, unverrückbar einfach die Wahrheit ist und einfach wirklich stimmt. Und das gibt dir Kraft und Ruhe, selbst wenn du noch viel Transformation durchmachen musst.
Da ist vorhin dieses noch eine Frage. Du hast gerade das Wort Integration angesprochen, also das Aufwachen, denn kann, soll, sollte das Aufwachen integriert werden. Was hat man sich denn konkret darunter zu verstehen? Das ist auch interessant für unsere Zuschauer. Ne? Was heißt denn das?
Integration?
Ja, konkret.
Naja, du gehst ja jetzt, wenn wir zum Beispiel miteinander reden, gehen wir ja davon aus, dass alles, was wir hier wahrnehmen, die Realität ist. Wir haben ja ein gleichförmiges kulturelles Verständnis von uns als Mensch, von der Welt und so weiter. Und wenn du jetzt erwachst und völlig rausgerissen wirst aus dieser Vorstellung und siehst, okay, das ist auch nur ein Film. Das ist eine Kultur, das ist etwas Gemachtes. Und etwas ganz anderes, das reine Sein, das reine Gewahrsein, manche religiöse Menschen nennen es halt Gott, ist die einzige Realität. Dann verschiebt sich dein Wertekanon so radikal, dass du natürlich das erstmal integrieren musst, weil du gehst ja am nächsten Tag weiter zur Arbeit. Du hast deine Kinder, die du großziehst, deine Familie. Aber du merkst, dass dein Wertesystem sich verschiebt. Dass du, wenn du vielleicht vorher Karrieremensch warst, auf einmal denkst, es ist schon gut mit der Karriere, weil da verdiene ich ja mehr Geld und kann der Familie ein schönes Haus kaufen. Mhm. Aber da ist etwas anderes, das viel mehr wert ist. Und ganz natürlich merkst du, wie sich dein Leben und dein Handeln und dein Denken und dein Fühlen ausrichten nach dem, was du erkannt hast als Wahrheit und letztendliche Wirklichkeit. Mhm. Und diese Veränderungen gehen bei manchen Menschen schneller und bei manchen ist es halt ein bisschen schwieriger, in welchen Situationen stehe ich, wie viel Verpflichtung habe ich. Muss ich meinen Job kündigen? Muss ich mir einen neuen Job suchen? Bin ich verheiratet und meine Frau versteht mich gar nicht mehr? Die denkt, ne? Schatz, was ist los mit dir? Also, das ist Integration, dass man das neu hinbekommt.
Ja, es ist ja auch so, dass du mit diesem dauerhaften Erwachen, sage ich mal, also einen völlig neuen Blick ist schon wieder ein falsches Wort, aber dein Seinszustand ist ja ein anderer geworden und du erlebst die Dinge in einem völlig neuen Seinszustand, im Grunde genommen als Unendlichkeit. Und alle Dinge, die in dir selbst jetzt aber noch gar nicht einverstanden sind mit dieser Unendlichkeit, sage ich mal, ne? Die wollen aber im Lichte dieser Wahrheit auch gesehen werden. Und die kommen auch hoch in dein Gewahrsein. Und das ist auch die Integration natürlich, dass du sämtliche Anteile in dir im Lichte dieses neuen Seins verifizierst und verlebendigst. Ne?
Versteht das richtig, dass dann dieser Integrationsprozess sozusagen von alleine passiert?
Ja.
Kann man so verstehen, ja?
Er wird durch diese innerliche Instanz angetrieben. Da ist gar nicht die Möglichkeit, sich dagegen zu wehren.
Es hätte auch sein können, dass unter Integration was anderes verstanden wird, dass man aktiv irgendwas jetzt machen soll. Ist ja nicht der Fall offensichtlich.
Nach dem Dauer, also wir unterscheiden ja auch zwischen Aufwachen, ja. Erwachen,
die nächste Frage gewesen.
Und Erleuchtung. Ja. Ne? Ja. Deshalb ist das immer so ein bisschen, für uns ist, und das sind ja Begriffe einfach nur, ne? Und wir benutzen die aber, um ganz differenziert drauf zu schauen, weil diese Transzendenzerfahrung, diese Erwachenserfahrung können so unterschiedlich sein und auf so unterschiedlichen Ebenen wirken, dass wir da unterscheiden. Aufwachen ist zum Beispiel erstmal nur so ein Eintauchen, so ein hey, yo, da gibt's definitiv noch etwas anderes als das, was ich bisher immer gedacht habe. Ne? Aber das ist noch nicht das dauerhafte Erwachen für uns. Das ist erst, wenn wir wirklich unser Sein im Grunde genommen dort hinein verankert haben, in das, was wir jetzt wissen, was wir wirklich sind. Und da auch dauerhaft bleiben. Und wenn das geschieht, dann läuft der Integrationsprozess tatsächlich von alleine, weil du nicht mehr da rauskommst. Du kommst nicht mehr, kannst es nicht mehr umdrehen und sagen, so tun, als wäre nichts gewesen und es wieder aus der anderen Sicht sehen. Das gelingt nicht.
Das heißt, nach dem, was ihr als Erwachen bezeichnet, ja, dann ist dieser Prozess irreversibel.
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja. Das ist irreversibel.
So sagt ihr das dann.
Ja. Das ist irreversibel. In der Zeit davor kann es durchaus auch mal zu so einer Aussage kommen, dass jemand sagt, ich hätte schon gern mein altes Leben zurück. Das war durchaus einfacher. Mhm. Ich würde gerne beides. Also ich würde gerne mir das Erwachen wie so eine Krone aufsetzen, so wie ein Haben so. Ich habe ein gutes Leben, jetzt hätte ich gerne das Erwachen. So, dann wäre mein Leben noch besser. Aber das Erwachen schenkt einem das nicht. Das Erwachen packt einen vollständig, wirbelt einen rum und durchläuft diese Transformation und diese Integration und bist da nicht mit deinem Ego anteilig. Das Ego beruhigt sich und wird ganz sanft in seine Schranken verwiesen.
Das löst sich alles auf, oder wie?
Das Ego steht rein theoretisch zur Verfügung. Das ist ja eine ganz normale geistige Instanz. Aber dadurch, dass das Ego merkt, eine andere Kraft übernimmt jetzt die Führung, beruhigt es sich einfach total. So ein Löwe, der so neben einem sitzt und schnurrt wie so ein Kätzchen, was da schnurrt. Und das ist durchaus bereit einzuspringen, falls Not am Mann wäre, aber da keine Not am Mann mehr ist, beruhigt es sich und es ist gut. Das hat seine Aufgabe erfüllt. Denn der Antrieb, überhaupt erwachen zu wollen, muss ja aus irgendeiner Sehnsucht herauskommen, aus irgendeiner Ego-Struktur heraus, die sagt, ich möchte das auch. Ja, das ist ja in der Regel eine große Sehnsucht, die Menschen fühlen, so aus dem Bauch heraus oder aus dem Herzen heraus. Und natürlich sind da Ego-Anteile dran. Aber in dem Moment, wo das Erwachen geschieht, endgültig geschieht, gibt das Ego diese Führung ab.
Ist denn dann, oder? Das ist auch ein schönes Stichwort mit dem Ego. Wie ist denn das dann mit dem Ego? Ist das dann noch da? Ist es weg? Die einen sagen ja, das löst sich auf oder es ist gestorben. Oder ist es da und wird nicht mehr so wichtig genommen oder wird drauf geschaut? Wie ist denn da eure Position?
Ja, also das Ego ist eine geistige Instanz, eine Art Ich-Bewusstsein, das in der Fülle des Erwachtseins seine Funktion einbüßt. Es ist noch da, ich würde sagen ja, aber es tritt nicht in Funktion, es hat nichts zu tun. Es ist alles schon da, das Absolute hat sich verwirklicht, hat sich selbst erkannt in diesem Menschen und das Ego hat seine Arbeit getan. Es ist wie ein Werkzeug, was zur Seite gelegt wird und es ist dann gut.
Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie man jetzt das Wort Ego natürlich gebraucht, und, ne, weil als was man es bezeichnet. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, ich bezeichne Ego als ein Gedankenkonstrukt meiner selbst mit all den Abwehrmechanismen, die ich mir zurechtgelegt habe, um in dieser Vorstellung getrennten Seins überhaupt überleben zu können. Mhm. Ne? Und Ego als Abwehrmechanismus, sage ich mal, das geht tatsächlich verloren, weil du genau diese Teile als dein Nicht-Selbst erstmal erkennst, als das, was nicht der Wahrheit entspricht, nicht deinem wahren Sein. Und das geht tatsächlich verloren. Aber es bleibt natürlich ein kleines Ich sozusagen über, es ergießt sich vielleicht in das große Ich, vielleicht kann man das so sagen, dass es nicht verloren geht, aber das große Ganze übernimmt die Führung. Ne?
Ja, also aufwachen, also wer oder was wacht da auf? Ja, eine Frage.
Also aus meiner Position wacht da nichts auf, weil ja alles erwacht ist. Aber wenn ich mich zurückerinnere an die Position des Nicht-Erwachtseins, dann erwache ich natürlich vom Gefühl her. Dann habe ich den Wunsch zu erwachen. Aus meiner Position jetzt kann da nichts erwachen, weil es nichts Nicht-Erwachtes gibt. Also die ganze Schöpfung ist eine Gnade Gottes und da kann niemand erwachen. Aber wer hat diese Position? Ich meine, wenn ich als Ego lebe, als Mensch, identifiziert mit meinem Körper, mit meinen Ideen, mit meinem Leben, dann bin ich ja derjenige, der erwacht oder der erwachen will. Ich gehe den Weg zur Freiheit und erlange ihn dann. Wie gesagt, an dieser Schwelle, manche Menschen erleben das sehr bewusst, gebe ich den Löffel ab. Du hast vorhin von Sterben gesprochen. Also ja, viele beschreiben auch dieses Gefühl, sie stünden am Abgrund und es geht zum Leben und Tod. Da stirbt was. Deshalb kommt diese, ja, das ist ja wie so ein Bild, das Ego stirbt. So, ne? Und dann ist der Schritt in die Freiheit.
Wenn du sagst, wenn du sagst, da wacht nichts auf, das ist ja für unsere Zuschauer auch frustrierend, denn die machen sich ja alle oder fast alle, würde ich mal sagen, auf dem Weg um,
genau,
aufzuwachen.
Genau.
Ja, und wenn oft die Frage gestellt wird, sagen natürlich viele auch, da ist niemand, der aufwacht. Aber es gibt ja auch Positionen, wo gesagt wird, sehr wohl, ich wache auf, denn da ist ja Ramana Maharshi aufgewacht und nicht XY.
Genau.
Und da ist, was weiß ich, nicht Sagadatta aufgewacht, also irgendwas Individuelles scheint ja da doch zu sein.
Ja.
Ja. Kannst, oder du, was
ja,
du dazu sagen?
Das ist genau das, aus welcher Position ich schaue. Aus der Position, aus dem getrennten Sein heraus, kann natürlich was erwachen. Und das geschieht auch beim Erwachen. Nur beim Erwachen wird eben gesehen, dass das immer schon da war, dass immer schon nur dieses eine da war und existiert ist. Ja. Und ab dem Moment wacht natürlich nichts auf, weil da gibt es keinen Hier und Da. Ne? Da gibt es nur noch das. Also da ist ja dann nichts, was aufwachen kann. Aber aus der Position des getrennten Seins kann das natürlich sein. Und geschieht ja auch. Und dafür ist es ja auch gut, dass wir uns auf den Weg machen und dem folgen. Es ist schon gut, diese innere Sehnsucht auch zu haben und ihr zu folgen, weil ohne Absicht geschieht ja auch gar nichts.
Kann man sagen, dass vielleicht immer mehr Menschen aufwachen, oder stimmt das nicht? Dass es immer öfters passiert in letzter Zeit, oder ist immer gleich in den letzten Jahrtausenden?
Also ich finde die Aussage insofern sehr hoffnungsvoll und froh für die Welt, die ja immer schon in allen Zeiten große Probleme hat. Ich wüsste jedenfalls nicht, wann die Welt mal nicht in große, die Menschen nicht in großen Problemen gesteckt haben. Insofern ist es eine schöne Aussage, dass wir die Welt in ein neues Zeitalter führen, dass wir sehen, dass immer mehr Menschen erwachen, ne? Und dass von daher durch das Erwachen auch wirklich eine schönere Zeit und eine schönere Welt entsteht. Ich bin mir sicher, es gibt da keine Statistiken, ne? Wo jemand jetzt zählt, wie viele Erwachte gab es vor 1000 Jahren und wie viele gibt es heute. Von meinem Gefühl ist es wie ein Gleichgewicht. Wenn es keine erwachten Menschen geben würde, würde die Schöpfung zusammenbrechen. wenn es keine nicht erwachten Menschen geben würde, würde die Schöpfung auch zusammenbrechen, weil beides, diese Polarität, im Grunde um die Schöpfung aufrechterhält. Wir brauchen beide Kräfte. Wenn alle Menschen erwachen, hört die Schöpfung auf zu existieren. Weil es gibt keinen Grund mehr für die Schöpfung. Die Schöpfung ist der Versuch, allen Menschen einen Weg anzubieten, ein Spielfeld anzubieten für die Selbsterkenntnis. Und das Universum ist ewig, Billionen Jahre, das ist ewig. Und wenn das vorbei ist, kommt ein neues Universum. Das sind also Zeiträume, die ja außerhalb jeglicher Erfahrbarkeit sind. Insofern, die Ewigkeit besteht daraus, dass es immer beide Seiten gibt. Es gibt immer das Relative, das sich fortentwickelt, auf ewig fortentwickelt. Und es gibt immer das Absolute, das vollkommen unbeteiligt als stiller Zeuge da ist und dem ganzen Schauspiel zuschaut. Und das ist ein ewiger Kreislauf. Für die Welt ist es ein schöner Gedanke, dass wir sagen, immer mehr Menschen erwachen, leben bewusster, tragen das in die Welt hinaus, zeigen sich auch mit ihrem Wissen, zum Beispiel auch durch diese Interviews und Aufnahmen hier jetzt, und machen anderen Mut, zu sich selbst zu stehen, Selbsterkenntnis zu üben und das auch in die Welt zu tragen und ein Stück weit die Welt zu verbessern. Ich denke, das ist auch einfach sehr positiv, so ranzugehen.
Ja. Und glaubt ihr, dass das Thema langsam gesellschaftsfähig wird, also öffentlichkeitstauglich? Weil man hört in den Nachrichten oder so, ja, sagen wir mal, gar nichts davon. Ne?
Ja, es ist so in meiner Wahrnehmung, dass das schon Einzug erhält, mehr und mehr. Aber meine Beobachtung ist, dass das auch dadurch schnell verwässert. Also ich muss feststellen, wenn ich das so höre, dass oft dieses Wort Erwachen gar nicht mehr das meint, was wir jetzt damit meinen. Also es verwässert sehr schnell. Es wird dahinter was vermutet, was aber nicht der Fall ist. Also es wird eher vermutet, dass man sich eben dieses Erwachen als Krone aufsetzt, etwas, was ich mir hinzufügen kann. Und das ist es ja nicht, denn es entreißt ja letztendlich einem alles. Ne? Und da muss ich sagen, ja, es erhält irgendwie Einzug, aber es hat eben auch diese Komponente der Verwässerung, wo man, ja, wo es gut ist, wenn es Menschen gibt, die auch wieder darüber aufklären, ne? Und aufzeigen, was da wirklich mit gemeint ist.
Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Erwachen so eine Art Geheimwissen ist. Also es wird meiner Meinung nach immer nur ein kleinen Teil von Menschen geben, die dieses Privileg leben und dieses Privileg haben. Ich glaube nicht, dass es so eine Art Massenbewegung wird. Dafür ist das Thema zu radikal. Also das ist wie Hochleistungssport. Es kann nicht jeder Hochleistungssportler werden. Es kann nicht jeder Wissenschaftler werden oder jeder zum Mars fliegen. Also das sind so Randbereiche, die aber trotzdem für das Ganze ungeheuer wichtig sind. Also das hat eine ganz starke Wirkung. Auch, man kennt das, der Schmetterling in Brasilien, der Schmetterlingsschlag macht hier ein Unwetter auf der anderen Seite der Welt. Das heißt, wir brauchen nicht alle Menschen, die meditieren oder alle Menschen, die erwachen. Es muss so ein Gleichgewicht da sein. Und von meinem Empfinden und von meiner Erfahrung her ist das immer schon gewesen. Es ist immer schon dieses Gleichgewicht da gewesen, dass eine bestimmte Anzahl von Menschen durchaus auch in Geheimlogen früher oder als Geheimwissen oder in religiösen Kreisen oder in philosophischen Zirkeln das Wissen gehabt haben. Das ist nie verloren gegangen und das kann auch nicht verloren gehen. Und es gibt so Wellenbewegungen, da ist es dann mal populärer oder wie du auch sagst, das verwässert dann auch geradezu. Jeder erwacht auf einmal, ich erwache zum Veganismus. Ja, was ich alles schon gehört habe, wozu Menschen erwachen. Aber das Eigentliche, das, was da als wahres Wissen drinsteckt, das kann nicht verloren gehen, weil das in jedem Menschen tief drin angelegt ist. Und jeder Mensch letztendlich durch seine Inkarnation hindurch dahin strebt. Von daher ist das wie so eine Art Hauptantriebskraft in jedem Menschen. Ne? Und das gehört zum Leben dazu, zur Natur dazu, zur Schöpfung dazu. Alles die Grundlage der Schöpfung ist. So wie der Saft in einer Pflanze unsichtbar ist und die Wurzeln unsichtbar in der Erde sind, aber trotzdem immer da sind und nur ein Teil der Pflanze, das Oberirdische, seine Schönheit präsentiert. Und so ist das auch mit dem Erwachen. Das ist immer da, das wirkt immer. Und ja, jeder Mensch hat die Möglichkeit und ist dafür geboren, das in sich zu erkennen und zu beleben. Und das zum Ausdruck zu bringen.
Aber man könnte ja eigentlich sagen, dass es schon das Einfachste ist, oder?
Also, es ist das Einfachste. Es gibt überhaupt nichts Einfacheres. Ja.
Das ist der natürliche Zustand, ne?
Ja, es ist das Einfachste.
Das, was wir hier erleben in dieser Annahme von getrenntem Sein, ist unnatürlich.
Ja, das ist anstrengend.
Und sehr anstrengend, ja.
Insofern auch eine Kunst.
Das aufrechtzuerhalten.
Ja, es ist ja eine Kunst, diese Kultur aufrechtzuerhalten. Und das ist ja mit viel Arbeit verbunden. Wir schicken die Kinder in die Schule, die gehen dann zum Studium, was Beruf, man muss ja alles lernen. Das ist ja ein Riesenaufwand. Von alleine würde ja ein Kind nicht lesen und schreiben lernen. Also die Kunst, nichts zu sein, nichts, gar nichts, einfach nur reines Sein, das ist die einfachste Kunst überhaupt. Die schwierige Kunst ist, diese Kultur aufrechtzuerhalten oder Klavier spielen zu lernen und dann so wunderschön hier Klavier zu spielen. Das ist natürlich eine Kunst, das ist Arbeit, das ist anstrengend. Und das, ja, und das beides ist, bleibt im Grunde immer im Gleichgewicht.
Ich habe jetzt beide gesagt, das wäre das Einfachste, dieser natürliche Zustand, das wäre das Einfachste. Ich stelle mir jetzt vor, da schauen dann jetzt irgendwann sich Menschen dieses Video an und für die ist es eben nicht alles so einfach. Also im Gegenteil, für die allermeisten ist genau das Gegenteil von einfach. Vielleicht kann ja einer von euch beiden nochmal sagen, in welcher Hinsicht es einfach ist, wenn es doch für so viele Menschen genau das Gegenteil ist. Und wie man vielleicht diesen Widerspruch so auflösen kann, dass es für die Zuschauer auch sozusagen verständlich und greifbar wird.
Ja, einfach ist es in dem Sinne, dass es der natürliche menschliche Zustand ist. Der ohne Attribute, der ohne diese ganzen Glaubenssätze, der ohne diese ganzen Gedankenkonstrukte und Abwehrmechanismen und ja, Selbstbilder, Weltbilder, ne? Das ist ja, das haben wir uns ja alles aufgebaut. Aber dieser Zustand ist ohne all das und braucht auch nichts. Und insofern kann man sagen, das ist der ganz einfache, natürlichste Zustand. Nur, es ist natürlich in dem Moment schwierig, vielleicht für jemanden nachzuvollziehen, weil er ja so geprägt ist. Ne? Wir sind ja alle so geprägt auf dieses getrennte Sein. Und Jahre und Jahrzehnte und Jahrtausende und Jahrmillionen geprägt in diesem getrennten Sein, diese Annahme des getrennten Seins zu leben. Und das zu revidieren, das zu erkennen, das aufzugeben, weil es ist ja halt. Ne? Diese Gewohnheit und diese Prägung, so zu leben und sein Leben zu formen, gibt Halt, gibt Sicherheit, ne? Und diese ganzen Dinge. Und das ist für viele Menschen eben auch schwierig aufzugeben. Das Vertrauen zu haben, dass sie das alles im Grunde genommen aufgeben können, weil sowieso für sie gesorgt ist, weil in dem natürlichen Zustand sie genau das erfahren, nämlich aufgehoben sein, Sicherheit, Geborgenheit, ohne dass man das benennt natürlich. Ne? Das fällt einfach alles ab. Und ja, diese Gewohnheit aufzugeben, diesen Schritt zu tun, das ist im Grunde genommen nur ein Millimeter Schrittchen zur Seite, ne? Der ist schwierig für viele.
Wahrscheinlich auch wegen Angst, würde ich mal.
Angst.
Todesangst, das aufzugeben, oder?
Ja.
Also Angst entsteht ja immer, wenn kein Vertrauen da ist. Und Angst selbst ist erstmal noch kein Hindernis, weil das eine ganz natürliche Gefühlsregung ist. Wenn ich angegriffen werde, wenn ein wildes Tier angelaufen kommt, dann ist es gut, Angst zu haben, damit man dann bei drei auf dem nächsten Baum verschwunden ist und in Sicherheit ist. Aber diese Angst stört das Leben nicht, sondern diese Angst erhält das Leben. Wenn mit der Angst gespielt wird, und das findet in unserer Kultur natürlich oftmals statt, man macht Menschen Angst, dann stört es natürlich, weil das ist wieder so ein krummes Spiel. Also ein reines Gefühl wie Angst oder auch Wut oder Freude oder Ekel, so, ne, diese 5, 6, 7 Grundgefühle, die sind lebensfördernd. Und die sind wie so ein kurzer Ausbruch und dann fallen sie wieder in sich zusammen. Weil sie einfach nur eine kurze Reaktion hervorrufen und auch nicht nachtragend sind. Aber wenn jetzt einem Angst gemacht wird und Menschen unter Angst gesetzt werden, dann ist das natürlich krankmachend, dann ist das schädlich, lebensschädlich. Und dann kann das natürlich entsprechende Nachfolgen.
Du sagtest gerade, wenn Angst da ist, dann sei da eben kein Vertrauen da.
Ja.
Ja, dann stellt sich auch, ich das mal von der Perspektive derjenigen, die hier zuschauen, kann man denn irgendetwas machen, dass eben aus dieser Angst Vertrauen wird? Denn da wollen wir offensichtlich hin.
Ja, diese, ja,
kann man da irgendwas machen, ganz konkret?
Ja.
Gibt es Übungen oder sind Übungen kontraproduktiv sogar?
Nein, nein.
Die Meinung gibt es ja auch.
Nein, nein, ist alles
was
gut.
Unter zu dem fällt vielleicht was sagen. Da musst du sagen.
Also die Angst, die entsteht, wenn kein Vertrauen da ist.
Kein Vertrauen in die Einfachheit?
Ja, kein Vertrauen in das einfache Sein. Was ja immer auch Liebe ist. In die Liebe, in das Geborgensein, in das Behütet, das Beschütztsein. Wenn dieses Vertrauen nicht da ist, dieses Urvertrauen nicht da ist, da kann man natürlich schon eine Menge tun. Weil man muss sich als erstes als erwachsener Mensch klar machen, und wir sprechen hier zu erwachsenen Menschen, dass das alles nur Gefühle der Erinnerung sind. Wenn du jetzt hier sitzt, wo keinerlei Gefahr ist, dann ist es natürlich unangemessen, Angst zu haben. Aus erwachsener Position. Ja, trotzdem kann ein Gefühl Angst da sein. Ein Gefühl Angst. Und dann muss man sich klar machen, das ist ein erinnertes Gefühl. Da ist in mir wir haben das in der Psychologie, dass wir sagen, ein inneres Kind, das hebt den Finger und sagt, ja, du Erwachsener bist pudelwohl da jetzt im warmen Zimmer, alles gut, aber ich bin da und ich habe die Erinnerung einer Angst. Und das taucht im eigenen Bewusstsein im Innenraum auf. Und schon ist die Angst da. Dieses diese Wahrnehmung von dem nicht vorhandenen Urvertrauen und diese ganzen Dinge. Also alle schlechten Gefühle, die wir als erwachsener Mensch haben können, sind Erinnerungen aus unserer Kindheit, aus unserer Geburtszeit, vorgeburtlich, vielleicht sogar aus einer Inkarnation. Die schwappen auch natürlich rüber. Dass man ganz unbestimmte Erinnerungen, Gefühle hat und sein Leben durchscannt und sieht, in meinem Leben war alles gut. Und dann kommt auch manchmal so eine Inkarnation, das machen drei. Das sind aber Erinnerungen, dass man das erstmal weiß.
Muss man das genau wissen, wo es herkommt?
Das Wort muss für dich streichen, es ist die Erfahrung zeigt, wenn wir diese Dinge auflösen, wenn wir da Schritt für Schritt das erkennen, dann wissen wir, woher das kommt und was das ist. Also das kann irgendwas sein aus dem vorigen Leben, was man mit rübergeschleppt hat, ein gewaltsamer Tod, irgendwas. Das kann auch 100.000 Jahre her sein und man schleppt das schon so lange mit sich. Es kann auch etwas sein von der Ahnenreihe, dass man der Mutter was abgenommen hat oder dem Vater oder dem Opa, der im Russlandfeldzug im Krieg im Schützengraben lag und wusste, das ist jetzt mein Ende. Und wir haben das übernommen, tragen das mit uns in der nächsten Generation. Wichtig ist, dass wir als erwachsene Menschen wissen, dass diese ganzen negativen Gefühle nur Erinnerungen sind. Die gehören nicht zu mir und die brauchen mein Leben auch nicht beeinflussen. Das sind Erinnerungen. So muss ich sie auch behandeln und wertschätzen. Und dann kann ich diese Erinnerung auch wirklich loslassen letztendlich.
Wie sieht denn das so praktisch aus, wenn man jetzt wie ihr Schüler hat, dass das zur praktischen Arbeit wird, weil das ja sicherlich für viele Schüler nicht einfach ist.
Ja.
Was sind jetzt erinnerte Gefühle und was sind wahre Gefühle? Und wir können dann in der anschließenden Frage auch gleich dazu kommen, wie ist das mit den Gefühlen denn insgesamt? Aber erstmal vielleicht, dass er nochmal zu der Frage Stellung nimmt. Ja.
Man kann ganz gut also solche individuellen Dinge ganz gut klären, einzeln. Ne? Dass man wirklich mit demjenigen individuell schaut, wo kommt das her, ne? Was hat es damit auf sich. Es ist ganz hilfreich, wenn man da so eine gewisse Begleitung hat, weil die Aufmerksamkeit sonst oftmals will irgendwo hingeht und derjenige, der schaut, der kann eben dann ganz gut die Aufmerksamkeit dahin leiten, wo das Wissen ist, wo das Wissen für die Erlösung dieser Sache liegt. Und das kann man machen. Da kann man auf jeden Fall behilflich sein, die Dinge wirklich vollständig und ganzheitlich zu verstehen, weil das ist das, was nötig ist. Wir müssen sie auf der Ebene von mental, emotional und körperlich letztendlich verstanden haben.
Es gibt ja auch die Auffassung, dass man auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit Gefühlen umgeht, dass man sie halt wirklich fühlt, in der Gänze fühlt oder mit dem Gefühl verschmilzt, ja, etc. Wie ist denn eure Position was Gefühle betrifft?
Also wir hatten ja schon dieses Thema mit den 5 oder 6 oder 7 Grundgefühlen, die wir da haben. Die haben natürlich das Recht, vollständig da zu sein und vollständig gefühlt zu werden. Wenn ich eine Freude habe, dann hat die das Recht, auch als Freude gefühlt zu werden, ausgedrückt zu werden, gelebt zu werden. Es ist unsinnig, das bei sich zu behalten und zu unterdrücken. Früher gab es das. Meine Mutter sagte immer, Kontenance. Kontenance. Behalte die Gefühle für dich. Also ob Freude da war, ob Wut da war, ob Schmerz da war. Ne? Schmerz und Männer geht ja gar nicht. Ne? Ein Indianer kennt keine Tränen und dieser ganze Blödsinn. Da werden Gefühle unterdrückt. Echte, reale Gefühle darf man nicht zeigen, man darf sie noch nicht mal richtig fühlen, sie werden unterdrückt. Das ist nicht lebensfördernd. Das kann man komplett, das weiß man heute auch komplett, wegwischen. Das ist unfruchtbar. Bei den echten Gefühlen, so, da haben wir die echten Gefühle. Die werden wahrgenommen, die werden gefühlt, die kriegen okay und die werden ausgelebt, ganz positiv. Da passiert auch nichts. Da kann nichts passieren, wenn man seine Freude ausdrückt oder wenn man, weil irgendeine Bedrohung da ist, wütend wird und Stopp sagt, da passiert einem nichts, das ist okay. So, das sind die echten Gefühle, die erinnerten Gefühle. Damit gehen wir anders um. Weil wenn wir da hineingehen und die total fühlen, dann verlieren wir uns da drin. Da gehen wir anders ran. Da unterscheiden wir zwischen Selbst, bin ich mit den echten Gefühlen, und dem Nicht-Selbst, das sind die erinnerten Gefühle. Die bekommen meine Aufmerksamkeit. Die bekommen mein Okay und die bekommen vor allen Dingen durch das Okay einen ganz großen Raum. Ich sehe, dass du da bist. Diese Liebe, diese Anerkennung ist manchmal das allererste Mal. Das innere Kind hebt den Finger und sagt, ja, aber ich bin auch da mit meiner Angst. Ja, ich sehe dich als erwachsener Mensch und du darfst da sein. Das ist ganz oft das erste Mal, dass da ein ganz großes Okay, ne? Eine ganz große Erleichterung kommt. Und auf der Basis des Raumgebens und des Okay-Gebens können wir schrittweise uns diese Gefühle weiter anschauen. Aber wir gehen nicht hinein in die Gefühle, sondern wir legen unsere Aufmerksamkeit ganz zart drauf. Ganz zart drauf, das reicht, um sie wahrzunehmen. Wir gehen da nicht hinein, weil dann regredieren wir, dann werden wir zu Kindern und dann ist niemand mehr da, der dem Kind helfen kann. Der Erwachsene muss da bleiben. Das ist die zweite Kategorie, Gefühle, die erinnerten Gefühle. Und dann gibt es eine dritte Kategorie, und die ist in unserer Kultur extrem verbreitet. Das sind die Stimmungen. Das sind die auf die Zukunft gerichteten Gefühle. Ich habe Erinnerung an letztes Jahr, an meinen letzten Urlaub. Das war schön. Und in 2 Monaten kommt der nächste Urlaub, und der wird auch wieder schön. Und dann kommt dieses Gefühl in mir hoch von schön. Und in diesem Spannungsbogen halte ich mich dann. Aber davon ist nichts real. Ich bin unter dieser Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und beides ist Illusion. Die Vergangenheit ist geschehen, die Zukunft ist noch nicht gewesen und ich sitze hier und jetzt. Und unsere Kultur hat das wirklich zu einem Prinzip erhoben, dass wir immer aus der Vergangenheit leben, in die Zukunft hinein und das Hier und Jetzt gar nicht da sein darf und die echten Gefühle gar nicht wirklich gelebt werden dürfen. Deshalb muss man diese Unterscheidung treffen und das machen wir auch ganz deutlich mit den Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten und das ist extrem hilfreich.
Vorhin hast du gesagt, also das ist ganz einfach, es ist damit gemeint, im ewigen Anfängergeist zu verweilen. Also dieses.
Ja, das ist eine schöne Beschreibung für sowas, ja. Der ewige Anfängergeist, das klingt nach Zen-Buddhismus. Das ist eine schöne Beschreibung, ja.
Dann sind immer unmittelbare Gefühle und ohne.
Ja,
jetzt. Und das Ende der spirituellen Reise, kann man sagen, dass es die Verkörperung der Liebe ist? Oder was würdet ihr dazu sagen?
Oder? Klingt auch schön. Auch schön.
Das ist schwierig mit den Worten. Die Worte sind immer so begrenzend und werden schnell missverstanden, wenn man so sagt. Ne? Deshalb ist das schwierig, finde ich. Aber wir sehen den Weg derart, dass wir schon ganz deutliche Stufen sehen oder Prozesse, weil wir beim ersten Aufwachen erstmal eine Dualität erschaffen zwischen relativem Sein und absolutem Sein oder jenseitigem. Da wird ja zum ersten Mal wirklich die Dualität, die eigentliche Dualität, erfahren, also nicht zwischen ich und du und ich und den Objekten, sondern zwischen relativ, die Welt der Form und das, was jenseits davon ist, das Absolute, so wie wir sagen. Und das wird zuerst erschaffen. Und beim dauerhaften Erwachen ist das dauerhaft erschaffen. Die Dualität zwischen relativ und absolut. Und dann geht es aber weiter, der Prozess. Das Leben. Und da hilft einem das Leben und in das Leben hineinzugehen und wirklich sich voll und ganz da reinzugeben, hilft einem sehr, den nächsten Schritt zu verwirklichen, dass wir erkennen, dass relativ und absolut ein und dasselbe ist. Und das ist das, wo wir sagen, ja, das wäre Erleuchtung, wo wirklich nur noch das erlebt wird. Jegliches, was scheinbar außen ist, ist ein Ausdruck meines eigenen Selbstes. Es gibt nur dieses eine. Also das wäre für uns Erleuchtung. Und jetzt kann man natürlich weiterschauen, was ist da noch? Das ist auch wieder Worte, was soll da noch sein? Ne? Es ist nur das. Aber ja, es gibt sicherlich Symptome. Ein Symptom wäre Liebe. Ein Symptom ist Mitgefühl. Ein Symptom ist Glückseligkeit, ist Frieden. Das sind alles so Symptome, die als, sage ich mal, Gefühlsqualitäten vielleicht aufsteigen, wenn wir in diesem Zustand verankert sind. Wenn wir das sind. Das sind wir ja sowieso schon, aber wisst, wie ich meine. Ne? Von der Perspektive oder von der Perspektive geschaut, stellt es sich anders dar.
Dass es integriert ist dann.
Ja, kann man so sagen. Wenn diese Dualität zwischen relativ und absolut auch noch verschwommen ist.
Kann man dann noch sagen, dass es ein Zustand ist?
Ja, im Grunde genommen ist das auch kein richtiges Wort. Im Grunde genommen ist es auch kein Zustand. Weil es ist ja das, was wir alle sind. Was jetzt schon immer ist. Es gibt ja gar nichts anderes als das. Von daher ist es natürlich auch kein Zustand. Aber um das irgendwie, um sich anzunähern und Menschen davon zu berichten, werden diese Worte genutzt. Ne? Und dann wird gesagt, ja, es ist ein neuer Seinszustand. Ist es auch aus der Perspektive des getrennten Seins. Aber aus dem Sein heraus ist es natürlich kein Zustand.
Es hört sich so an, als ob das alles so in Gnade auch irgendwie geht. Ne? Das ist so. Ja. Wie kommt das denn, dass bei manchen Menschen das scheinbar ganz einfach passiert ist, die Aufwachung, und bei anderen irgendwie nicht?
Ja, die, wo es ganz einfach geht, die wehren sich nicht. Und damit geschieht es einfach. Und Unsere Kultur ist ja Spezialist für dieses Ich wäre nicht.
Aber man
bevor, ich etwas nicht bevor ich nicht etwas total verstanden habe, lasse ich das nicht zu. Ich muss das erstmal alles komplett verstehen. Und da gibt es einfach Menschen, die leben im Herzen, die leben ganz einfach und unschuldig und denen passiert das einfach. Und anderen Menschen geht das nicht so schnell. Die haben so viel Widerstände in sich und so viel Gewohnheiten, du hast es ja genannt, Lust der Prägung, all diese ganzen Dinge. Und das ist ja ein Tun, wie eine schlechte Angewohnheit. Die kann man nicht so von heute auf morgen über Bord werfen. Man macht etwas und macht etwas und macht etwas. Und das dauert eine Zeit, bis man sich das abgewöhnt hat. Im Grunde muss man sich das nicht erleuchtet sein, eine Zeit lang abgewöhnen. So kann man das sagen.
Du hattest vorhin einmal erwähnt, das ist immer alles auch eine Frage von Definition. Das ist ja sicherlich auch so. Und deswegen ist es vielleicht auch ganz gut, wenn wir vielleicht mal jetzt einiges definieren. Da fällt mir jetzt so spontan ein, Stille. Das ist ja ein sehr, sehr ambivalentes Thema. Man könnte ja fast sagen, es gibt verschiedenste Formen von Stille. Vielleicht könnt ihr dazu mal was sagen jetzt.
Ja.
Das wäre dann das Erste.
Ja, Stille, wenn man so davon redet, es wird oft verwechselt, glaube ich. Also im Erleben eines Menschen, eines Individuums, wird dieses Wort Stille oftmals dann auf die eigene Art und Weise ganz natürlich interpretiert. Und dann sagt einer, ja, die Stille, die ist immer da oder so, ne? Und ja, das kann verwechselt werden. Es kann zum Beispiel verwechselt werden mit Ruhe, mit auch ruhevoller Wachheit, mit es ist einfach so jetzt erstmal nichts an Inhalten da oder so, ne? Das kann verwechselt werden mit dem, was sonst auch als Stille bezeichnet wird, nämlich das reine Gewahrsein oder Bewusstsein oder die wahre Natur oder Präsenz. Das wird ja auch als Stille bezeichnet, oder Gott. Das ist eine andere Stille.
Gut, da fällt mir dann noch zu ein, diese Stille, von der du jetzt als letztes gesprochen hast, ist diese Stille, das würde auch wahrscheinlich für unsere Zuschauer interessieren, ist diese Stille erfahrbar im konventionellen Sinne? Oder nicht? Oder doch? Oder wie würdest du das beschreiben?
Im konventionellen Sinne erfahrbar ist sie nicht. Und dennoch ist es, wenn es als, sage ich mal, paralleler Zustand gleichzeitig erfahren wird, mit der Aktivität, ist es doch etwas, was man wahrnehmen kann. Es mischt sich immer ein als etwas, was völlig stillsteht, was völlig ohne jegliches Attribut ist, immer da, immer präsent, nicht schlafend, immer wach, immer bezeugend. Es ist da, wie etwas, was gleichzeitig abläuft als Prozess. Es ist Stille und es ist Aktivität. Und letztendlich aber ja, es ist immer nur die Dynamik in der Stille, die ist. Letztendlich ist es ja ein und dasselbe. Die Aktivität und die Stille. Letztendlich ist da ja kein Unterschied.
Könnte man das vielleicht dann so sagen, dass diese Stille, von der du jetzt sprichst, die ist immer mit dabei bei allem, was passiert?
Sie kann nicht nicht sein.
Okay.
Diese Stille ist alles.
Okay. Wie ist das denn mit der Stille, die auch sehr still ist und die aber erfahren werden kann, wenn zum Beispiel keine Gedanken da sind? Ne, diese Stille oder diesen Raum, den kann man ja erfahren. Ist das diese gleiche Stille, von der du jetzt gerade gesprochen hast, oder eine andere? Oder was fällt dir dazu ein?
Ja, das ist tatsächlich schon eine Qualität, eine Erscheinung. Dieser freie Raum, von dem du sprichst, ist tatsächlich schon eine Erscheinung, die du wahrnehmen kannst. Das heißt, die Stille, von der wir vorher gesprochen haben, ist noch davor. Ist nicht letztendlich dasselbe. auch wenn man es nicht trennen kann. Ne? Mhm. Aber das, was du da erfährst, ist vielleicht ja die feinste Form davon als Ausdruck, die du dann erfährst. Der freie Raum der Unendlichkeit auch. Mhm. Ne?
Und wir wollten da ein bisschen auch definieren, jetzt machen wir mal weiter. Jetzt ist auch zwei, dreimal Zeuge gefahren, auch Zeugenbewusstsein gefahren. Auch das wird ja sehr unterschiedlich gebraucht. Also da gibt es auch unterschiedliche Definitionen, ne? Wird auch sehr unterschiedlich aufgefasst. Wenn ihr das Wort Zeugenbewusstsein gebraucht, ich glaube, ihr braucht es auch, wie gebraucht ihr das denn? Wie würdet ihr das beschreiben für euch?
Also,
was kannst du gerade machen?
Interessanterweise würde ich sagen, nutzen wir das auch in zweierlei Bedeutung. Zeugenbewusstsein einmal als diese Stille, die jenseits von allem ist, die vor allem ist, als Zeugenbewusstsein, als etwas, was immer da ist, immer wach, immer bezeugend, ohne dass da jemand ist, der etwas dafür tut. Das ist Zeugenbewusstsein. Und dann gibt es aber auch eins, wo ich sage, das ist schon wieder ein Stückchen in der Welt der Erscheinung, ein Zeugenbewusstsein, was dann wiederum auch ein Stück weit aktiv werden kann und irgendwo hinschauen kann, ganz bewusst. Mhm. Ein Zeugenbewusstsein. Was sehr neutral auch ist, ohne Bewertung, ohne wertende Qualitäten, aber was dennoch, was wir im Grunde genommen anstoßen können, in eine Richtung, hinlenken zu etwas, damit wir da Wissen erlangen über das, was wir anschauen wollen. Mhm. Weil das ist wunderbar, wenn ich aus diesem stillen Zeugen etwas konkret anschaue, was mir noch nicht verständlich ist, wenn ich das tue, aus dieser Stille heraus darauf die Aufmerksamkeit zu legen, dann taucht Wissen auf, intuitiv. Mhm. Und dieses Wissen kann sehr erlösend sein für das, was ich da schauen möchte.
Wie ist das denn, wenn im Verstand oder im englischen Mind, sagt man ja auch, tauchen, was weiß ich, sagen wir mal Gedanken auf, dann tauchen die ja nur dann auf, wenn man sich dieser Gedanken bewusst ist. Würdet ihr auch da den Begriff Zeugen benutzen? Oder wäre das was anderes für euch? Oder steht das gar nicht im Zusammenhang mit dem, was wir gerade besprochen haben? Aber was ist denn das dann, was sich dann des Gedanken bewusst ist? Denn ist es bezeugen oder beobachten, ist es ja auch.
Ja.
Ich stelle die Frage auch deswegen, weil ich glaube, das sind alles Dinge, die auch für die Zuschauer interessant sind.
Also für mich ist das so, dass Gedanken nicht einfach auftauchen, sondern dass ich diese Gedanken mache. So, jetzt bricht das so ein bisschen den Beschreibungsrahmen, den du vorgegeben hast. Bei mir taucht nicht einfach ein Gedanke auf, sondern wenn ich einfach so bin, ist da kein Gedanke. Und wenn ich einen Gedanken haben will, dann kommt da ein Gedanke. So, jetzt ist das eine Art von Bewusstheit, die aber in unserer Kultur nicht trainiert ist. In unserer Kultur ist es so, dass wir den größten Teil des Gedankens überhaupt gar nicht wahrnehmen, von der Entstehung her. Und da, wo er entsteht, sitzt das Zeugenbewusstsein. Da ist der Zeuge, der bezeugen kann und ja, okay, du hast die Absicht, dass dein Gedanke kommt, jetzt entwickelt ihn und jetzt ist er an den groben Schichten des Bewusstseins und jetzt wird er dir bewusst. Diese Ebene des Bewusstseins dazwischen, die ist in unserer Kultur nicht trainiert. Wir leben so weit nach außen gerichtet, so in die äußerste Schicht der Wahrnehmungsmöglichkeit hinein und das ist unser Training, da sind wir richtig gut. Aber diese feineren Schichten der Gedanken und auch der Gefühle, die nehmen wir nicht wahr. Manchmal kommt so im Bauch ein Gefühl von Intuition, taucht dann auf, wird uns bewusst, dann haben wir auch so das Wissen, das ist schon doch auch wichtig, diese Intuition, die ich da im Bauch spüre. Aber die ganzen Stufen dazwischen nehmen wir nicht wahr. Du hast recht, der Zeuge, vor dem spielt sich sowieso alles ab. Egal ob Gedanke, Gefühle, Handlung, Aktion, egal was. Also auch dieser plötzlich auftauchende Gedanke wird bezeugt von dem Zeugen, dauerhaft. Der Zeuge bezeugt alles dauerhaft. Aber in unserer Kultur ist es möglich, dass ich sage, ich merke, dass da ein Gedanke aufgetaucht ist. Aber das hat erstmal noch nichts mit Zeugen zu tun. Nicht mit dem Zeugenbewusstsein, was wir meinen, was in der Stille verankert ist. Sondern das ist eine Ich-Instanz. Eine Ich-Instanz, die nach innen hin Gedankenwahrnehmung hat, nach innen hin Gefühlswahrnehmung hat, nach innen hin körperliche Empfindung hat. Aber das ist noch nicht der Zeuge. Der Zeuge ist eine Ebene tiefer, der Zeuge wohnt in der Stille. In dem Bereich, man könnte sagen, jenseits des Relativen.
Ist denn, ich weiß ja, dass du auch TM gemacht hast. Soweit ich mich erinnere, gibt es ja auch da die verschiedenen Stammen, auch Churia und so weiter. Mhm. Ja? Jetzt könnte man ja sagen, wie du es beschreibst, ist dieses Zeugenbewusstsein identisch mit Churia, könnte man das so formulieren? Mhm.
Churia, das Vierte. Mhm. Das Vierte. Das in unserer Kultur jetzt nicht so ein Begriff findet. Nein, in unserer Kultur gibt es ja gar keinen Begriff für. Wir haben Wachen, wir haben Träumen, wir haben Schlafen, das sind unsere Bewusstseinszustände und das reicht uns. Damit können wir unser ganzes Leben gestalten. Tagsüber sind wir aktiv und wach, nachts träumen wir und schlafen wir, da regenerieren wir uns. Das haben wir uns über Jahrtausende so angewöhnt. Aber das war nicht immer so. Das war nicht immer so.
Ja. Also ich habe ja jetzt mit diesen Definitionen nur deswegen angefangen, weil ich ja auch weiß, dass wenn von Zeugenbewusstsein gesprochen wird, dann haben ja die meisten oder fast alle immer die Idee, da wird etwas bezeugt bei diesem Zeugenbewusstsein. Deswegen war es mir mal wichtig, dass hier mal eine Definition gebracht wird.
Da finden Verwechslungen statt.
Wo das eben deutlich wird, was da wirklich passiert.
Diese Ich-Instanz, die sagt, ich bezeuge das jetzt, die reicht noch nicht aus für diesen Weg des Erwachens, sondern das Zeugenbewusstsein ist wirklich das reine Bewusstsein, was in diesem Bereich der absoluten Stille ständig vorherrscht. Aber wir haben uns abgewöhnt, auf dieser Ebene wach zu sein. Deshalb wir auch erwachen. Man erwacht zu dieser Ebene des Bewusstseins, zu dieser Ebene der Stille. Und das ist insofern ein ganz natürlicher Zustand, weil wir können das, jeder Mensch kann das, aber wir haben uns das abgewöhnt. Mehr oder weniger. Und manchen fällt es leichter, da wieder hinzukommen, manche brauchen ein bisschen länger.
Es gibt ja auch den schönen Satz, man kann nichts tun, um aufzuwachen. Ist das so richtig?
Naja, gut. Also, ich würde sagen, dieses letztendliche Eintrauen, dieser Moment, wo du dich selbst erkennst, das kannst du nicht machen. Machen kannst du es nicht. Aber du kannst eine Menge tun, um dich darauf vorzubereiten. Du kannst viel machen, um dich darauf vorzubereiten. Das Letztendliche kann immer geschehen. Das kann in jedem Jetzt kann das geschehen. Ne? Aber du kannst das nicht wirklich machen. Aber du kannst auf jeden Fall in dir dich so bereiten, dass es leichter geschieht.
Dass man auch leichter nichts tun kann, oder?
Ja. Ja. Dafür ist es eine Übung, dieser Satz. Dieser Satz ist wie ein Koran. Das ist ein Sutra, ein Lehrsatz. Du kannst nichts tun, um zu erwachen. Da steckt im Grunde alles drin. Lass alles so vollständig los und sei einfach so, wie du bist. Du brauchst nichts tun und der Wahnsinn geschieht. Das ist eine Übungsanweisung gesetzt.
Ist ja sehr schwer, nichts zu tun, weil man hat ja seine Verhaltensweisen und sein Festhalten und seine Verspannungen. Das ist ja eigentlich das.
Man hat seine Vorlieben, seine Abneigung, die ganzen Gewohnheiten sind da und jetzt sagt jemand, nun lass das doch mal einfach alles. Sei doch einfach mal so, wie du bist. Und dann versucht man das ja auch. Da ist schon wieder ein Versuchen. Man versucht dann einfach mal die Augen schließen und aufhören und denken.
Ja, da
diese ganz einfachen Übungen, die es so gibt. Ne?
Ob ihr eine Technik habt dafür oder eine Empfehlung.
Also ich habe tatsächlich, wie Wolfgang das ja auch schon angedeutet hat, mit 15 angefangen mit transzendentaler Meditation. Die Technik dort ist ganz simpel, weil über ein Mantra, über einen Lautklang, der keine inhaltliche Bedeutung hat und der wie im Stillen wiederholt wird mit geschlossenen Augen, der Geist, der ja immer zu gerne was tun möchte, etwas tut, wo er selber dran ausrutscht. Der Geist braucht etwas, wo er immer weiter seine Wege spinnen kann und assoziieren kann. Und wenn man ihm jetzt etwas gibt, was er tun kann, aber das hat keine Bedeutung, dann rutscht er durch die Aktivität, die er gerne immer macht, aus. Das ist wie wenn wir auf so einen zugefrorenen See gehen und dann wollen wir da auf die andere Seite und die ersten Schritte sind so ganz vorsichtig. Und dann haben wir so ein bisschen das Gefühl, meine Schuhsohlen halten das ganz gut. Und dann wird man so ein bisschen leichtsinniger und dann geht man so ein bisschen schneller und dann rutsche ich aus. Und genauso funktioniert das mit diesem Mantra. Man fängt an, das Mantra zu denken. Und am Anfang konzentriert man sich noch so ein bisschen drauf. Und dann ist es auch, ich will nicht sagen langweilig, aber es hat ja keinen Inhalt. Und die Anleitung ist immer wieder zurückzukehren, immer wieder dieses Mantra zu denken. Und dann auf einmal rutscht man aus. Der Geist kollabiert durch seine eigene Aktivität und fällt ins Nichts. Es ist ein geistiges Yoga, eine geistige Übung, um sofort in die Stille zu kommen. Und die Erfahrung zeigt, dass das im Grunde genommen auch wieder jeder Mensch, der denken kann, ganz leicht machen kann. Eine ganz einfache Methode, um in die Stille zu kommen. Aber es ist nicht die einzige Methode. Andere Leute machen das über visuelle Bilder. Also man kann das über alle fünf Sinne im Grunde genommen machen. Jeder Sinn, der sonst immer nach außen gerichtet ist, kann ja auch nach innen gerichtet werden und in die Stille wandern. Da gibt es in den verschiedenen Traditionen, und da knüpft das an, weil du nach Tradition gefragt hast, unzählige Übungen, wo jeder auch irgendwie ein anderes Talent hat. Manche Menschen sind visuelle Menschen, die können sich besser Mandalas anschauen, und immer feiner und dann die Augen schließen und dann im Innenraum, bis sie in der Stille landen. Manche können das über einen Lautklang, die hören schön ihre Gedanken, können Mantra-Meditation machen, so ein Mantra. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Manche gehen über das Gefühl, feiner, das Gefühl noch feiner, noch feiner.
Es gibt eine wunderbare Übung, die man im Alltag während der Aktivität machen kann. Immer wenn man wach ist, man braucht sich nicht dafür hinsetzen, extra, sondern einfach, wenn man rausgeht, kann man das tun. Wenn man zum Beispiel einfach mal den Fokus, mit dem wir normalerweise tun, wir fokussieren ja immer irgendwelche Dinge, dass wir das mal lassen, ne? Dass wir einfach mal entfokussieren und unseren Blick ganz weit lassen. Dass wir sozusagen den Rand links, den Rand rechts, oben und unten von unserem Blickfeld gleichzeitig wahrnehmen. Und wenn wir das zum Beispiel einmal tun, dann wirst du merken, da gibt es keinen Raum mehr, um weiter zu denken. Also das sind so Dinge, die kann man ausprobieren. Ne? Einfach mal das Fokussieren lassen, mal zu entfokussieren. Das ist auch letztendlich so ein bisschen so ein Vorgriff, weil das ist etwas, was dann, wenn wir erwacht sind, sowieso geschieht. Dass dieser Fokus, dieses Fokussieren im Grunde wegfällt. Weil auch die Notwendigkeit nicht mehr da ist.
Also die Grenzen verschwinden darum, wenn du jetzt keinen Fokus...
Ja, wenn du jetzt alle Ränder, wenn du deinen Ausschnitt des Sichtfeldes jetzt mal so wahrnimmst, ne, dann kannst du ja den rechten Rand wahrnehmen und gleichzeitig den linken Rand und gleichzeitig den unteren Rand deines Sichtfeldes und auch gleichzeitig den oberen Rand deines Sichtfeldes. Und wenn du das eine Weile so hältst,
eine zweite,
zum Beispiel, genau, dann musst du einfach mal schauen, wie das für dich ist, was geschieht dann. Mhm. Das kann jeder von den Zuschauern auch einfach mal ausprobieren. In ganzer Ruhe, vielleicht erstmal im Sitzen, bevor man draußen rumläuft, erstmal so gucken, was macht das? Ne? Was hat das für einen Effekt? Also so gibt es eben ganz viele verschiedene Dinge. Man muss nicht immer sich hinsetzen und zwangsläufig in die Stille gehen, in Anführungsstrichen, ne? Sondern man kann eben auch im Alltag Dinge tun, ausprobieren.
Und gibt es auch Felder, wo das leichter geschehen kann? Also Felder im Sinne von um einen spirituellen Lehrer oder überhaupt so?
Unter Umständen ja. Felder. Unter Umständen ja, denn wir haben festgestellt, dass Erwachen ansteckend ist.
Mhm. Auch übers Internet, weil ihr gibt ja auch. Also
ja, auch übers Internet funktioniert das. Ist dem keine Grenze gesetzt. Es wäre auch seltsam, wenn das so wäre, aber ja, es funktioniert.
Wir machen ja viele Interviews mit Kollegen für die Erleuchtungskongresse und da merken wir das auch immer wieder. Das Feld baut sich auf in dem Moment, wo es geschieht. Und da spielt es gar keine Rolle, wie weit der Lehrer dann entfernt ist. Da wird Raum und Zeit sofort überwunden.
Und wenn das Aufwachen geschehen ist, ist dann das Anker vielleicht wichtig, dass man mit anderen Menschen darüber sprechen kann oder dass man sich gegenseitig unterstützt oder kann man das auch total im Alleingang?
Geht alles. Ne?
Geht alles.
Es geht im Alleingang. Manche Menschen machen das lieber alleine, kommen da besser mit sich so klar, das ist völlig in Ordnung. Und manche Menschen haben aber auch gerne Austausch und für die ist es dann auch wichtig, Austausch zu haben. Also das ist alles, geht alles. Ne?
Und muss genau. Nicht, das muss nicht sein, aber das kann man machen. Ne?
Ja, kommen wir zur weiteren Definition, weil ich einfach finde, das ist auch spannend für den Zuschauer. Es wird ja manchmal auch davon gesprochen, dass es einen Schöpfer gibt und andere darum sagen, es gibt keinen Schöpfer. Das ist auch, aber mich interessieren dann diese unterschiedlichen Positionen. Und vielleicht könnt ihr mal eure Position darstellen und wie ihr die seht, im Verhältnis zu denen, die das Gegenteil sagen. Da noch mal rein, wer möchte.
Ja. Wir sind der Meinung, dass es das größte Mysterium überhaupt ist, wie diese Schöpfung entsteht und entstanden ist. Das ist das größte Mysterium. Man denkt ja immer, beim Erwachen ist das größte Mysterium das Erwachen. Unsere Erfahrung ist, dass das gar nicht so ein großes Mysterium ist, weil das Erwachtsein ja im Grunde genommen immer existiert. Das kann nie verloren gehen. Es kann die Bewusstheit dafür verloren gehen, weil unsere Kultur anders geprägt ist. Deshalb ist hier das Erwachen so ein großes Thema. Aber wenn man erwacht ist, bleibt diese Wahrnehmung, dass das ganz große Mysterium ist, wie kann etwas entstehen aus dem Zustand absoluten Seins, wo nichts ist. Kein Gedanke, keine Empfindung, keine Form, einfach nichts. Wie kann aus, das ist das eigentliche Mysterium, wie also die Schöpfung entsteht. Jetzt haben ganz viele Religionen auf der Welt zu unterschiedlichen Zeiten versucht, diese Frage zu beantworten. Und für alle Menschen, die tiefer drinstecken in dem Thema, ist das natürlich das Thema schlechthin, das Thema der Schöpfung und des Schöpfers. Und je nachdem, wo man dann steht, in welcher Tradition oder auch in welchem persönlichen Entwicklungsschritt, stellt sich dieses Thema Schöpfer und die eigene Person unterschiedlich dar. Wir würden jetzt mal aus unserem kulturellen Alltagsbewusstsein sagen, da gibt es einen Schöpfer, wenn ich religiös bin, und ich bin der kleine Mensch, und da ist Gott. Und das ist einfach total unterschiedlich. Und Gott hat die Schöpfung erschaffen und irgendwie bin ich versuche ich irgendwie hinzukommen und so. Aus dem erwachten Bewusstsein stellt sich das ein bisschen anders dar. Da gesehen wird, dass es ja nur dieses eine gibt. Da ist das Mysterium, inwieweit ich das personifiziere. Es gibt keine Nichtschöpfung. Es gibt einfach nur das eine. Und in diesem einen ist alles drin. Das Absolute ist da drin, das Relative ist da drin. Das ist wie eine Kugel und das eine Teil der Kugel ist still und das andere Teil der Kugel bewegt sich. Und das eine ist die Schöpfung und das andere ist die Nichtschöpfung. Das reine Sein. Aber es ist letztendlich auf einem Punkt, hier und jetzt, direkt, unmittelbar da. Alles andere ist Erinnerung, ist zukünftige Sachen, die noch nicht geschehen sind. Aber es ist alles im Grunde genommen da drin. So, was wir sehen, ist, dass durch eine Absicht aus diesem Zustand des Reinseins heraus etwas erschaffen wird. Am Anfang sprach Gott, es werde Licht, es werde dies, es werde das. Die Schöpfungsgeschichten beschreiben das überall gleich. Es wird immer dieser Vorgang beschrieben, dass aus diesem Zustand des Absoluten, was vollkommen in sich ruht und was auch nichts braucht für sich und seine Existenz, etwas sagt, es soll etwas geschehen. Eine Absicht wird benötigt. Und das ist unsere Erfahrung, auch in unserem Leben. Wenn wir nichts tun, wenn wir nur so da sitzen, geschieht nichts. Es ist alles da und es ist auch gar nicht nötig, dass was geschieht. Wodurch ja auch viele Mönche 40 Jahre nach dem Erwachen in ihrer Höhle sitzen und die Felswände anstarren. Es muss nichts mehr geschehen. Es ist durch. Es ist okay. Und andere stehen auf und sagen, vor der Erleuchtung ist nach der Erleuchtung oder umgekehrt. Nach der Erleuchtung ist vor der Erleuchtung. Wasser holen, Wäsche waschen. Ich mache einfach weiter. Ich setze eine Absicht und sorge dafür, dass etwas geschieht. Und insofern ist dieser ganze Vorgang ist der Schöpfer. Es ist allmächtig, es ist ewig, es ist nicht zu vernichten. Es gab auch nie eine Zeit, wo das nicht so war. Und damit löst sich das ganze Problem auf. Ich bin der Schöpfer. Der Vater und ich sind eins. Du auch, alles. Jede Idee der Trennung ist schon wieder eine kulturelle Trennung, weil wir irgendein Bild malen und sagen, das ist da und Gott ist da. Das ist eine kulturelle, eine religiöse Prägung. In der Erfahrung ist das einfach alles nur eins.
Mhm. Gut,
das ist jetzt, und wenn ich was tue, dann ist das die Gnade Gottes. Mhm. Wenn du was tust, ist das die Gnade Gottes. Es gibt nichts anderes außer Gott, die Schöpfung, und das war immer schon da.
Das ist die Ganzheit, ne? Die Ganzheit, die schöpfend ist, also aber durch ihr Sein, nicht durch ein Tun. Und so ist es aber auch aus jedem Individuum heraus. Jedes Individuum ist Schöpfer durch sein Sein. Es schöpft, was es ist.
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Jedes Individuum ist Schöpfer und schöpft immer das, was es selber ist. Das, was es selber an Information, sage ich mal, darstellt. Also jedes Individuum schöpft immer auch seine gesamten Informationen, die es da irgendwo hat, wird geschöpft. Jetzt im kleinen Teil. Ne? Das macht aber natürlich das Ganze aus. Es ist innerhalb eines Ganzen, was dieser Schöpfungsakt ständig ist, ständig pulsierend, ständig ist. Ne? Aber so ist auch jedes Teil, sag ich mal, als Teil eines des Ganzen immer schöpfend tätig. Ob du das weißt oder nicht weißt, du bist immer Schöpfer. Zu jedem jetzt. Also, ne, dein Sein.
Ja, ich kenne den Ansatz auch. Ja. Ja, gut, das wäre das Thema.
Kann ich noch was dazwischen fragen? Gibt es denn ein Ziel der Schöpfung?
Ein Ziel gibt es insofern nicht, als dass es auch keinen Anfang gibt. Es gibt keinen Anfang, es gibt kein Ende. Es gibt einfach immer alles und nichts gleichzeitig. Die vollkommene Leere und die vollkommene Fülle. Alles, was denkbar ist, ist. Also da ist keine Idee von Endzustand. Wenn dieses Universum entstanden ist, wird es auch wieder verschwinden. Dann könnte man sagen, das Entstehen des Universums, das Ziel ist am Ende, verschwindet es. Ich werde als Mensch geboren und verschwinde wieder. So, alles, was einen Anfang hat, hat ein Ende. Aber Gott, die Schöpfung als solches, gab es schon immer. Wird immer da sein, wird nie verschwunden sein. Es ist einfach immer als Potenzial unendlich da. Da gibt es keine Idee von Anfang, Ende, Ziel oder Nicht-Ziel, gut oder schlecht. Pure, nackte Existenz. Immer schon da gewesen.
Pure, nackte Freude irgendwie
auch. Alles mit drin.
Alles
mit drin. Und wenn Schmerz notwendig ist, auch Schmerz.
Wenn du so von Universum sprichst, da gibt es auch wieder die verschiedensten Ansätze. Man könnte ja auch sagen, das Universum ist ja erst dann da, wenn du da bist, also als Mensch da bist. Also das Universum an sich gibt es so gar nicht. Ja. Ich meine, ich werfe das nur deswegen ein, weil wir wieder wählende Zuschauer, ne, die dann zuschauen. Dann Noch ein weiteres Thema, das vielleicht interessant sein könnte. Lehre, Bewusstsein, universelles Bewusstsein. Das wird ja auch sehr, sehr unterschiedlich genutzt. Und in manchmal ist es auch so, dass dann eine Lehre letztlich das gleiche ist wie das universelle Bewusstsein, manchmal sehr unterschiedlich ist. Was fällt euch dazu ein?
Ja, Lehre. Es ist nicht so ein Wort, das benutzen wir jetzt gar nicht so häufig, ist uns aber geläufig, dass das benutzt wird. Ist für mich eher ein Synonym für Stille auch, für das, für Bewusstsein. Universelles Bewusstsein ist für mich schon wieder etwas, irgendwas, was da als Erscheinung irgendwie ist. Das ist für mich nicht das reine Bewusstsein, sag ich mal. So, ne? Ja, es ist ein Synonym, ein Versuch einer Beschreibung, weil die Leere wird ja gerne genommen, die Leere, das Nichts. Mhm. Ne? Aber es wird natürlich dann auch immer gleich gesagt, nein, die Leere ist nicht leer, sie ist natürlich gleichzeitig voll. Mhm. Sie ist gleichzeitig alles. Ne? Mhm. Das ist eben der Sache geschuldet, dass man dieses so schwer benennen kann.
Ja, es gibt ja noch einen, der auch die Tradition, die sagt, dass da Leere ist und dass dann aus der Leere Bewusstsein kommt. Also das, andere sagen, Bewusstsein, das ist das Ursprüngliche. Und da gibt es auch den Ansatz, dass man sagt, Leere und aus der Leere, in Anführungszeichen, kommt dann dieses Bewusstsein, was bei Nisargadatta zum Beispiel dann als das Ich Bin bezeichnet wird. Wenn ihr wollt, könnt ihr dazu auch noch was.
Ja, im Grunde genommen sind diese Beschreibungen immer auch traditionelle Beschreibungen. Sie beruhen und fußen auf bestimmten spirituellen Traditionen und sind immer Techniken. Wir hatten das vorhin schon mit diesem einfachen Satz, für das Erwachen kann man nichts tun. Das ist einfach wie so ein Sutra, ein sehr komprimierter Lehrsatz, der gleichzeitig eine ganze Lehre, ein ganzes Weltbild beinhaltet, aber auch eine Technik beinhaltet. Und so ist es ja auch mit dem Ich Bin und mit dem Bewusstsein und mit dem reinen Bewusstsein und wie das aus der Lehre entsteht. Diese ganzen Beschreibungen sind, man muss schon sagen, wie Ludmilla das angesprochen hat, das sind schon entstandene Weltbilder, aber sie beinhalten auch gleich Wege und Techniken, wie man zum Erwachen dazukommt, wie man zum Erwachen hinkommt, wie das dann geschehen kann. Mhm. Weil das Tun, was wir machen können, um zu erwachen, ist halt, dass wir uns bereit machen. Und da haben sich verschiedene spirituelle Traditionen im Laufe der Jahrtausende herausgebildet, die unterschiedliche Anweisungen einfach geben und das verfolgen. Und dazu gehören diese verschiedenen Beschreibungen. In dem einen Fall wird diese Lehre personifiziert, dann ist das der persönliche Gott, dem man sich hingibt. Ja, wer das kann, kann sofort erwachen. Vollkommene, komplette Hingabe, dein Wille geschehe, das ist eine Anweisung. Und darauf fußt das im Grunde genommen. Also man muss da gar nicht versuchen, all diese verschiedenen Anweisungen unter einen Hut zu bringen, sondern sie ruhig in ihrer Vielfalt stehen zu lassen. Und dann kann man dem einzelnen Wegen folgen und ausprobieren, ob man der Typ dafür ist. Da manch einer ist ein Herzensmensch, der kann mit dem Weg der Hingabe, mit dem Bhakti-Weg sehr viel anfangen. Und ein anderer ist mehr so ein Kopfmensch, der kann mit einer schnöden Mantra-Meditation, wo er einfach sich hinsetzt, Augen schließt und ein Mantra wiederholt, kann der super gut, wir nennen das transzendieren. Also diesen Punkt überschreiten, rauskommen aus dieser relativen Verstrickung. Und das ist eine Typsache. Und deshalb gibt es wirklich für jeden Topf gibt's einen Deckel. Deshalb gibt es so viele Traditionen und die muss man nicht alle unter einen Hut bringen, sondern man muss sie für sich auch einfach mal ausprobieren.
Verstehe ich dich dann richtig, dass es letztlich darauf ankommt, dass man bei einer Tradition, sagen wir mal, landet, aber da bis zum Ende weitergeht und alle führen sie zum Ziel, wenn man das mal so sagt?
Ja, alle führen sie zum Ziel und wenn ich meinen Weg gefunden habe oder auch meinen Lehrer gefunden habe, meine Sangha gefunden habe und merke, oh ja, das ist es, wow, da funktioniert, dann empfehlen wir auch, komm, dann bleib da mal eine Zeit. Mhm. Na, wenn du merkst, du hast den Punkt erreicht, und dann kannst du da halt nichts mehr raus gewinnen, dann such weiter oder vielleicht ist die Suche dann auch schon beendet. Mhm. Und die Möglichkeiten gibt es ja heute. Mhm. Wir sind ja heute so globalisiert, dass nicht nur jeder Guru in einem Dorf sitzt und weiß nichts von dem Nachbardorf und dem Nachbarguru weiß, sondern heute haben wir ja Zugriff auf alles Wissen und so kann jeder tatsächlich auch seinen ganz individuellen Weg finden. Und das ist ja schön.
Es ist jetzt ja auch so eine neue Meditation aufgetaucht, sich auf das Kronenchakra zu fokussieren. Ist das wichtig, dass sich die ganzen Chakren öffnen, um zu erleuchten? Oder?
Na gut, das ist letztendlich der Nebeneffekt, der dann geschieht. Wenn du erwachst, geschieht das sowieso. Das ist im Grunde genommen dann eine andere Abfolge.
Ja, du kannst auch ein Chakra nach dem anderen öffnen. Du kannst auch gleich mit dem obersten Chakra anfangen. Ja. Und auf dem Wege dann erwachen. Das ist, ja, ein körperlicher Ansatz, ein energetischer Ansatz. Auch der Weg funktioniert. Wenn man da ein gewisses Talent für hat, und das wird man sehr schnell feststellen. Bei manchen Menschen wirkt das sehr gut und andere sitzen nach Jahren immer noch da und sagen, also ich kriege das mit den Chakren nicht so richtig hin. Ich merke da mal hier was oder da was oder ich komme da nicht voran. Dann ist es auch nicht sinnvoll, da ewig lange dran zu bleiben, sondern dann ist vielleicht ein anderer Weg vielleicht nützlich. Aber ja, es gibt diese verschiedenen Wege, auch über Kundalini-Yoga oder direkt an die Chakren ranzugehen. Und das ist natürlich auch sehr wirkungsvoll, klar.
Ja, zumal die Chakren ja Themen zugehörig sind auch. Wir haben ja immer so bestimmte Themenkreise. Und wenn du da rangehst und diese Chakren sozusagen mobilisierst oder, wie soll man sagen, ne, aktivierst, dann tauchen in dir die dazugehörigen Themen auch auf, die dich auch im Grunde genommen fernhalten vom Erwachen. Also die einen gewissen Schleier bilden vor dem, was du wirklich bist. Dann kannst du es nicht so gut erkennen. Deshalb ist so eine Arbeit auch manchmal gut zu tun, ne? Dass du wirklich an die Themen kommst und die Schleier beseitigst und Schleier für Schleier wegräumst, bis du irgendwann kein Hindernis mehr hast, das zu erkennen.
Und eine Frage wäre noch, ist bei euch der Weg zu Ende, also der Prozess zu Ende? Geht das bei einem lebenden Menschen, dass es wirklich zu Ende ist?
Oder? Ja, es sind zwei Fragen in einer jetzt. Also ist unser Weg zu Ende? Da kann ich für mich sagen, nein. Und geht es überhaupt für Menschen? Da würde ich sagen, ja. Hm.
Ja. Wie war ja?
Ja, was? Ja, also gibt es für einen Menschen die Möglichkeit, diesen Weg vollständig zu Ende zu gehen? Da würde ich sagen, ja, das geht. Für mich selbst würde ich sagen, nein, ich bin da noch nicht an diesem Ende. Mhm. Ich habe da noch Arbeit. Mhm. Das Mysterium der Schöpfung fasziniert mich noch und ich arbeite noch dran.
Was aber von alleine passiert.
Das passiert von alleine und ja.
Es ist auch schwierig, wenn man davon ausgeht, dass mit dem Erwachen, mit dem dauerhaften Erwachen und dem weiteren Prozess dann beinhaltet, dass wir den Kreislauf der Wiedergeburt, der zwangsmäßigen Wiedergeburt beenden, dann würde ich sagen, ja, für mich betrachtet, da bin ich am Ende. Ich habe das Gefühl, dass ich mich entscheiden kann, ob ich nochmal wiederkommen möchte oder nicht. Da kann ich falsch mitliegen. Das kann sein, dass ich da falsch mitliege. Aber von meinem Empfinden ist das so. Weil diese Erkenntnis dessen, was ist und nicht ist, Schöpfung existiert nicht, hast du vorhin nochmal schon schön gesagt, die ist so deutlich, dass für mich, von meinem Empfinden, da gar kein Zwang mehr da sein muss, mich nochmal in einen Körper zu begeben. Es kann aber sein, dass mein Wunsch das ist, das zu tun und dass ich das tue. Insofern würde ich sagen, da ist der Weg an einem Ende. Aber er ist nicht an einem Ende, da wo immer noch Transformationen geschehen. Zum Beispiel auf körperlicher Ebene. Wo ich immer merke, oh ja, der Körper, der ist da dran. Also, dass du deinen Körper auch als das erkennst, was er wirklich ist, als Bewusstsein. Dass jede Zelle sich als das erkennt, was sie wirklich ist, nämlich Bewusstsein. Und das ist ein Prozess, da habe ich auch den Eindruck, das dauert so seine Zeit dann doch wieder, ne? Und die ist nicht zu Ende. Also, ne, diese Frage kann man auf mehreren Ebenen beantworten.
Ich finde die Frage auch sehr gut, muss ich sagen. Weil auch da kommt man ja, glaube ich, wieder einfach in einen Bereich hinein, der einfach von verschiedener Seite aus betrachtet werden kann. Man könnte ja auch sagen, die Wahrheit selbst oder den Urgrund selbst, den kann ich ja nicht erfahren. Da muss ja wahrscheinlich einig, ne? Bin ich bestenfalls. Aber die Wahrheit zeigt sich immer verschieden. Ja, immer wieder verschiedene Erfahrungen oder Erkenntnisse können sein. Und von da gesehen kann man gar nicht zu einem Endpunkt kommen, weil wo soll der sein? Weil zur Wahrheit kommen, das geht ja ohnehin nicht. Also kann es immer noch weitere Erkenntnisse geben. So würde zumindest erklärbar sein, dass man von manchen Lehrern hört, dass sie irgendwann mal einen Punkt erreicht hätten, wo sie ganz sicher waren, das ist es, mehr nicht. Und dann nach 3 Jahren oder nach 4 Jahren war wieder so eine ganz tiefe Erfahrung, dann jetzt, das ist es aber jetzt. Oder? Also das würde dafür sprechen, dass es halt ewig weitergeht. Das ist eine Sichtweise, sicherlich könntet ihr mit der Sichtweise euch anfreunden.
Ja, also in meiner Erfahrung ist es so, ich hatte es schon angesprochen mit dem Mysterium der Schöpfung. In Bezug auf die Wahrheit fehlt mir nichts mehr. Seit dem Erwachen fehlt mir nichts mehr in Bezug auf die Wahrheit. Da habe ich Zugriff drauf, weil ich das bin. So. Die Frage ist eher, was treibt die Wahrheit an, Unwahrheit zu produzieren? Was treibt die Wahrheit an, sich unterschiedlich auszudrücken? Was treibt Gott an, seine Vollkommenheit aufzugeben? Gott ist so allmächtig, dass er einen Stein erschaffen kann, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann. Und dann legt er sich dann auf die eigenen Füße. Und, na, also dieses Mysterium ist es eher. Also, dass das alles funktioniert, ist klar. Das ist mit dem Erwachen klar. Aber was sind das für Beweggründe und für Möglichkeiten, in die Schöpfung zu gehen? In verschiedenen Formen sich auszudrücken. Da gibt es ja auch wieder ganz viele verschiedene Ideen dann, die so im Volksmund und in den Religionen dargestellt werden. Gott macht das aus reiner Freude oder Spaß an der Freude, weil er viel Spaß hat an der Schöpfung. Da gibt es ja die verschiedensten Geschichten. Aber das macht mir Freude, das zu erforschen. Also ich merke, wie ich mich in diesem Space bewege, wirklich diese Vielfalt, obwohl sie auch nur das eine ist, ja, wenn ich da hingreife, ist es auch nichts. Es ist da nichts. Aber trotzdem wird es ja als Form wahrgenommen.
Ja, man kann merken, dass dir das Freude macht, sich mit dem Thema zu beschäftigen.
Das ist für mich so das, wo ich...
Deswegen veranlasst mich das auch noch was dazu zu sagen. Und zwar habe ich von einem Lehrer eine ganz tolle Aussage diesbezüglich gehört, was die Wahrheit betrifft. Ja. Der hat nämlich gesagt, das fand ich ganz herrlich, die Wahrheit ist wie ein Chamäleon. Und zeigt sich immer wieder anders. Aber nie genauso, wie sie ist.
Ich habe irgendwo mal gehört, das wäre ein göttlicher Unfall, dass es hier so aussieht, wie es aussieht. Oder?
Na, das sind so diese verschiedenen Geschichten, genau.
Ja. Also in meiner Erfahrung ist es auch so, dass man immer wieder in diese Wahrheit, wenn wir die so nennen wollen, eintauchen kann. Und beim Auftauchen können wir neue, verschiedene Erkenntnisse mitbringen. die Wahrheit an sich ist nicht erfahrbar, aber wenn wir auftauchen, ist eine neue Erkenntnis da. Das kann man so, finde ich, schon sehr gut wahrnehmen. Und dann gibt es aber unterschiedliche Erkenntnisse natürlich. Und je nachdem, mit welcher Erkenntnis ich zurück auftauche, bin ich natürlich wieder an unterschiedlichen Stellen, sage ich mal, des in Anführungsstrichen Weges. Und da ist für mich irgendwo ein Endpunkt gekommen. Nämlich in dem Moment, wo ich mit der Erkenntnis aufgetaucht bin, dass die Welt nicht existiert. Dass es alles nicht ist. Ein großes Gelächter und eine große Überraschung. Ne? Und
das waren die Fragen auch weg. Die Fragen.
Ja, natürlich, ja. Da ist, es ist dann, wie Roland sagt, ne? Da gibt's nichts mehr. Es ist ja alles klar, da gibt's nichts mehr zu tun, nicht zu sagen, nicht zu fragen, nicht zu wissen. Es ist einfach reicht. Und trotzdem, gleichzeitig können wir hier aber noch hingehen und dieser Spur von Begeisterung folgen und der Erforschung, ne? Hey, wie kann das geschehen? Dieses scheinbare Erscheinen der Welt. Wie kann sich die Welt so manifestieren, dass wir in der Art daran glauben, obwohl sie gar nicht existiert? Wie kann das sein? Wie kann das so täuschend echt? Wie können wir das uns so hinstellen? Dass wir so daran glauben, dass wir das nicht sehen, dass sie nicht aus sich selbst heraus existiert, dass sie einfach nicht existiert. Ne? Das ist doch, das ist zum Beispiel meine Forschung, wie das möglich ist. Wie wir das schaffen, uns das zu erzeugen, dass wir so daran glauben. Ne? Das ist fantastisch. Es ist ein fantastisches Spiel des Bewusstseins.
Könnte man nicht vielleicht auch so formulieren, könntest du da mitgehen, dass man sagen könnte, diese Welt ist schon da, aber nicht so, wie wir das meinen?
Nee.
Nicht?
Nee. Für mich ist das nicht so. Mhm. Für mich...
Also ich verstehe schon, dass die Welt
als
nicht
Potenzial,
wirklich ist.
Als Potenzial existiert sie. Als Potenzial. Und in jedem Jetzt entsteht sie neu auf irgendeine Weise, nämlich die. So, ne? Als Potenzial ist sie da, ja. Aber nur als Potenzial. Und es braucht immer dich, damit sie entsteht. Ja. Ohne dich ist sie nicht.
Das stimmt, ja. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort, wie ich finde. Das war ja eine ganz wunderbare Reise durch viele Gebiete der Spiritualität. Und es war eine sehr lebhafte Unterhaltung. Hat uns sehr gut gefallen.
Gerne wieder.
Und dann gerne noch wieder. Also herzlichen Dank fürs Kommen. Fragen haben wir noch jede Menge. Es haben sich auch viele Fragen ergeben. Danke für die offenen und ehrlichen Antworten. Dankeschön.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat mir auch Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Ja.